Der Weg einer Patientin. Die Palliativversorgung gemeinsam gestalten und erleben. Wir möchten Ihnen anhand eines fiktiven, aber sehr typischen Falls die Versorgung darstellen. Und ich möchte Ihnen vorstellen, Sina M. Sina M. ist 74 Jahre alt und wohnt mit ihrem Lebensgefährten Manfred in einem 60er-Jahre-Reihenhaus in Geismar. Sina war Anlagenbuchhalterin. Sie hat keine Geschwister. Und ihre Zeit, wie man sieht, verbringt sie sehr gerne in ihrem Garten, auch wenn das bei dem Regen aktuell schwierig ist. Aber Sina ist tapfer. Sie pflegt ihren Garten sehr liebevoll. Außerdem sind Manfred und Sina immer gerne verreist. Sie sind gerne in die Toskana gefahren, nach Ligurien, sind gerne gewandert im Thüringer Wald. Und was Sina auch leidenschaftlich gerne macht, ist Kochen. Und sie kocht richtig gut. Mal für sich und Manfred, aber gerne auch mit Freunden und Freundinnen und für diese. In letzter Zeit fühlte sie sich manchmal etwas schlapp und die Gelenke schmerzten. Sie hat das auf ihr zunehmendes Alter zurückgeführt. Eines Tages aber bei der Gartenarbeit stürzt sie unglücklich auf die Steinstufen der Terrasse. Manfred ruft den Rettungswagen und sie wird mit einem gebrochenen Oberschenkel in die Universitätsmedizin gebracht.
Im Krankenhaus. Die Operation des gebrochenen Beines verläuft reibungslos und erfolgreich. Aber beim Röntgen des Beines fallen zwei Schatten im Knochen auf, die abgeklärt werden müssen. Dabei werden Tumore in den Röhrenknochen und auch in zwei Wirbelkörpern der Wirbelsäule entdeckt. Das sind Metastasen. Bei der darauffolgenden Diagnostik, die sich mit vielen Untersuchungen über mehrere Wochen hinzieht, wird festgestellt, dass der ursprüngliche Tumor in der Bauchspeicheldrüse sitzt. Sina hat Krebs, erklärt ihr die Stationsärztin. Und der hat bereits in andere Körperteile gestreut. Nach der sogenannten Tumorkonferenz, an der die verschiedenen medizinischen Fachrichtungen den Fall beraten, wird deutlich, dass das Behandlungsteam ihr keine kurative Therapie anbieten kann. Sie kann also nicht geheilt werden. Mit einer palliativen, also symptomlindernden Behandlung kann man ihr aber zu besserer Lebensqualität verhelfen. Nun wird der palliativmedizinische Dienst des Palliativzentrums hinzugezogen.
Die Ärztin und die Pflegefachperson des Palliativdienstes besuchen Sina auf der Station und lernen sie kennen. In diesem Gespräch ergeben sich nicht nur medizinische Fragestellungen.
Die gelegentlichen Gelenkschmerzen entwickeln sich zunehmend zu heftigen Knochenschmerzen, die behandlungsbedürftig sind.
Der Schock über die plötzliche schwere Diagnose sitzt tief. Sina ist zutiefst traurig und sie beginnt, sich mit der noch begrenzten Lebenszeit auseinanderzusetzen. Lebensbilanz und Sinnfragen liegen oben auf.
Sie macht sich auch große Sorgen, ob und wie ihr Manfred einmal ohne sie zurechtkommen wird. Auch jetzt schon mit diesen Nachrichten. Aber auch mit praktischen Dingen wie dem Haushalt, dem Garten, den ganzen Rechnungen wird er sicher Unterstützung benötigen.
Sina möchte so schnell wie möglich wieder nach Hause, um dort noch möglichst viele Tage mit Lebensqualität zu verbringen. Das Schlafzimmer allerdings liegt im ersten Stock des engen Reihenhauses. Und mit den vielen neuen einzunehmenden Medikamenten fühlt sie sich aktuell überfordert.
Hier möchten wir, bevor wir Sina und Manfred weiter begleiten, ein paar Dinge erklären. Der innerklinische Palliativdienst besteht nicht nur aus pflegerischem und medizinischem Personal. Sowohl die Psychologin als auch die Musiktherapeutin können Sina besuchen und auf verschiedene Weise ihr Schicksal besprechen, bearbeiten. Zusätzlich kann der Sozialdienst des Palliativzentrums unter bestimmten Umständen bei der Planung und Organisation für die Versorgung zu Hause aktiv werden. Außerdem werden bei Bedarf die ehrenamtliche Begleitung, also der Hospizdienst des Palliativzentrums aktiviert und die Klinikseelsorge einbezogen.
All diese Menschen und diejenigen, die Sina zu Hause und in den Einrichtungen der Palliativ- und Hospizversorgung noch weiter begleiten werden, sind dafür speziell aus- und weitergebildet. Sie haben beispielsweise in der Mildred-Scheel-Akademie des Palliativzentrums ihre Weiterbildung absolviert, zur Palliativcare zum Beispiel für Fachkräfte. Sie sammeln Erfahrungen und sie tauschen sich darüber aus. Sie bilden sich regelmäßig fort in internen und externen Fortbildungen. Das ist wichtig, um die betroffenen Menschen neben dem menschlichen Mitgefühl auch professionell und mit guter Qualität zu versorgen. Und sie treffen sich alle sehr regelmäßig, um die Versorgung ihrer Patientinnen berufsübergreifend abzustimmen. Eine wesentliche Rolle dabei spielt die beständige Forschung durch unser wissenschaftliches Team sowie die Lehre der Palliativmedizin an unserer Fakultät. Die Forschungsabteilung des Palliativzentrums erforscht in verschiedenen Studien unter anderem die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen in der Palliativversorgung. Aktuell wird beispielsweise erforscht, wie sich die Kommunikation gestalten lässt, wenn Betroffene und Versorgende sich nicht in derselben Sprache unterhalten können. Dazu interviewt die Wissenschaftlerin verschiedene Menschen aus den genannten Gruppen über ihre Erfahrungen und Ideen dazu. Heute hat sie einen Interviewtermin mit der Palliativärztin.
Aber nun weiter zu Sina. Das medizinisch-pflegerische Team des Palliativdienstes berät das Stationspersonal über spezielle Behandlungs- und Pflegemöglichkeiten. Die Psychoonkologin des Palliativzentrums besucht Sina, um mit ihr über ihre psychische Not zu sprechen. Der Sozialdienst des Palliativdienstes bespricht mit ihr und dem hinzugezogenen Partner Manfred die Begebenheiten zu Hause. Sie organisiert einen Pflegedienst, der einmal täglich Sinas Medikamente vorbereiten soll und außerdem bei der inzwischen aufwendigen morgendlichen Grundpflege unterstützt. Für das Wohnzimmer im Erdgeschoss wird ein Pflegebett beim Hilfsmittelversorger bestellt. Der Sozialdienst vermittelt die nötigen Verordnungen. Die Pflegefachperson des Palliativdienstes bietet Sina an, den Kontakt mit dem ehrenamtlichen Dienst zu vermitteln, die sie sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause begleiten würde. Aktuell in der Klinik allerdings ist Sina froh, wenn sie etwas Ruhe hat zwischen den Terminen.
Zu Hause. Schließlich kann Sina nach Hause entlassen werden. Gleich am ersten Tag kommen eine Ärztin und eine Pflegefachperson des Teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, SAPV, zum Kennenlernen nach Geismar, um die medizinische, pflegerische und psychosoziale Versorgung zu besprechen und gegebenenfalls anzupassen. Das ist möglich, da in der Klinik eine Verordnung für SAPV ausgestellt wurde. Sie gilt für maximal 7 Tage und muss dann von der Haus- oder Facharztpraxis verlängert werden oder neu ausgestellt. Dann gilt sie für 4 Wochen und muss von der Krankenkasse genehmigt werden. Die Mitversorgung durch die SAPV in Kooperation mit Hausärztinnen und weiteren Versorgenden gibt Sina und Manfred Sicherheit. Sie haben nun beispielsweise eine Telefonnummer, die sie rund um die Uhr anrufen können, falls Sina eine Schmerzkrise hat oder sonstige unvorhergesehene Probleme auftreten.
Nach einigen turbulenten Tagen zu Hause, in denen sich das ganze System einspielen muss, merkt Sina, dass sie nun die ehrenamtliche Begleitung in Anspruch nehmen möchte. Eine Ansprechpartnerin, die jenseits der professionellen und außerhalb der familiären Strukturen einfach für sie da ist. Das SAPV-Team gibt diese Info im Rahmen der multiprofessionellen Teambesprechung an die Koordination des ehrenamtlichen Dienstes weiter. Nach dem Erstbesuch durch die Koordinatoren des ambulanten Hospizdienstes ergibt sich zunächst der Auftrag, mit einer ehrenamtlichen Begleiterin bei gutem Wetter gemeinsam im geliebten Garten zu sein. Alles Weitere wird sich ergeben.
Nach 5 Wochen zu Hause verschlechtert sich Sinas Allgemeinzustand. Sie benötigt immer mehr Hilfe und sie hat heftige Schmerzattacken. Die sind für sie selbst, aber auch für ihren Manfred schwer auszuhalten. Sie verträgt immer weniger Essen. Sie erbricht häufig und nimmt ab. Und gleichzeitig ist sie immer häufiger verstopft durch die Medikamente und die zunehmende Immobilität, also weil sie sich immer weniger selbst bewegen kann. Manfred kommt mit der täglichen Versorgung an seine Grenzen. Das heißt, eigentlich überschreitet er sie immer häufiger. Nach einem außerplanmäßigen Besuch des SAPV-Dienstes wird in einem gemeinsamen Gespräch beschlossen, dass Sina auf der Palliativstation der UMG aufgenommen werden soll, weil die komplexe Symptomatik zu Hause selbst mit den vorhandenen Unterstützungsangeboten zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend gelindert werden kann.
Auf der Palliativstation. Dort werden die Symptome von Sina bestmöglich behandelt. Manfred kann sie besuchen und bei ihr bleiben, so oft und so lange er möchte, und braucht selbst keine pflegerischen Aufgaben übernehmen, was ihn zuletzt ziemlich überfordert hat. Er darf einfach ihr Partner sein. Natürlich ist auch hier das Personal hochqualifiziert. Ärztin, Pflegefachpersonen, Psychologin, Musiktherapeutin, alle stehen zur Verfügung. Die ehrenamtliche Sterbebegleiterin besucht sie auch dort weiter, da sich inzwischen ein gutes Vertrauensverhältnis gebildet hat. Im Rahmen der dortigen wöchentlich stattfindenden multiprofessionellen Besprechung wird klar, dass Sina zunehmend spirituelle Fragen bewegen, und daraufhin macht ihr die Klinikseelsorge vor Ort ein Angebot. Nach einiger Zeit auf der Palliativstation halten sich die Schmerzen in erträglichem Maß. Auch der Darm ist dank geeigneter medikamentöser und Pflegemaßnahmen durchgängig. Sinas Verfassung insgesamt allerdings wird wie erwartet schlechter. Sie wird körperlich schwächer. Ein baldiges Versterben innerhalb von Wochen bis wenigen Monaten ist nach fachlicher Einschätzung absehbar. Die Frage steht nun an, wo Sina ihre letzte Lebenszeit verbringen möchte und wo sie entsprechend versorgt werden kann. In den Gesprächen darüber mit dem Stationspersonal und auch dem Sozialdienst wird klar, dass sie entweder zu Hause sterben möchte oder in einem Hospiz. Manfred hat große Angst, ihr daheim nicht gerecht werden zu können, beziehungsweise sie überhaupt versorgen zu können. Daher einigen sich er und die Patientin auf eine Anmeldung für das Hospiz.
Im Hospiz kann sie nach 8 Tagen aufgenommen werden. Dort wird sie pflegerisch, psychosozial und seelsorgerisch von erfahrenen und qualifizierten Kräften versorgt. Die medizinische Versorgung erfolgt durch ihren Hausarzt. Auch von den Fachkräften der SAPV kann sie bei Bedarf dort weiter betreut werden. Das Hospiz hat eigene Ehrenamtliche, die sich dort weiter um Sina und ihre Zugehörigen kümmern können. Da Sina und ihre bisherige Begleiterin mittlerweile aber sehr vertraut sind, begleitet diese Sina im Hospiz als gern gesehener Gast weiter. Sie hat sich sogar dazu entschlossen, gelegentlich mit Manfred im Café zu einem entlastenden Gespräch zusammenzukommen. Als Sina nach und nach immer weiter geschwächt ist, zieht sie sich innerlich zurück. Sie will nur noch ihren Manfred empfangen. Schließlich stirbt sie im Hospiz. Manfred ist bei ihr. Er wird dort begleitet und aufgefangen.
Trauer. Manfred trauert. Er muss sein Leben nun ohne Sina weiterleben. Unterstützt vom Freundeskreis bekommt er es einige Zeit bei aller Traurigkeit auch hin. Jahre später aber merkt er, dass zu viele Gedanken kreisen und im Freundeskreis kaum noch über Sina gesprochen wird. Er braucht einen Raum, in dem er sich der Trauer um Sina in geschütztem Rahmen stellen und sich damit auseinandersetzen darf. Dabei wünscht er sich Begleitung.
Auf Anregung eines guten Freundes entschließt er sich, eine Trauerbegleitung in Anspruch zu nehmen. Er wendet sich an den ihm bekannten Hospizdienst. Eine Trauerbegleiterin des Hospizdienstes trifft sich mit ihm zu einem ersten Beratungsgespräch, um mit ihm herauszufinden, was ihnen am besten hilft. Eine Einzelbegleitung, eine feste Trauergruppe, das offene Trauercafé oder sonstige Angebote.
Manfred geht nun einige Monate lang immer wieder in das Trauercafé, wo er sich mit anderen Trauernden austauschen und über sein Leben ohne Sina sprechen kann. Dort wurde er auch auf einen Aufruf aufmerksam, den die Forschungsabteilung des Palliativzentrums ausgelegt hat. Es werden InterviewpartnerInnen für eine wissenschaftliche Studie gesucht, die bereit sind, über ihr Leben beim Versterben des geliebten Menschen und die anschließende Trauerzeit zu sprechen. Mithilfe dieser Studie werden Erkenntnisse gewonnen, wie die Versorgung trauernder Menschen weiter qualitativ verbessert werden kann. Er trifft sich zu einem Interview mit einer Wissenschaftlerin des Palliativzentrums. Es freut ihn, dass seine und Sinas Geschichte auch jetzt noch von Interesse ist und er helfen kann, die Versorgung in der Zukunft weiter zu verbessern.
Ein Wort zum Schluss noch. Man hat gesehen, wie viele verschiedene Menschen und Professionen hier an der Versorgung beteiligt waren. Und wir hätten noch viel mehr benennen können und vielleicht auch müssen. Glücklicherweise sind viele in den Vorträgen, die wir heute schon gehört haben, genannt worden. Und ich muss sie gar nicht alle aufzählen. Ich würde vielleicht noch jemanden vergessen. Aber gesagt sei, dass Menschen auch im Palliativzentrum im Hintergrund wirken. Menschen, die die Technik und die IT am Laufen halten, die unsere Räume sauber machen, die in der Koordination tätig sind und so weiter. Und es war schon viel die Rede von den Menschen im Netzwerk, in der Caring Community, bei den NetzwerkpartnerInnen, ohne die diese Versorgung auch nicht möglich wäre. Die Liste ist lang und wir haben viel darüber gehört. Ich denke, ich werde es dabei belassen. Hier sieht man aber, finde ich, auch noch mal schön, dass diese Versorgung ein gewachsenes Geflecht ist aus 20 Jahren Lehrstuhl, 20 Jahren Palliativzentrum und dem, was daraus geworden ist. Und hier sehen Sie Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, nur wenige von den vielen, die mitgewirkt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.